Es ist super, so miteinander zu singen, und ich begrüße alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ich habe mich gefreut auf euch, euch zu sehen. Und vor einigen Wochen rief eine Person an und schilderte, wie es in ihrer Wohnung spukt. Nacht für Nacht spürt sie ganz genau, dass da jemand in der Wohnung ist. Die Schranktür öffnet sich und schließt sich, und einmal war es sogar die Schranktüre, die klemmte. Eines Nachts hörte diese Person ganz deutlich laut ein Geräusch, das sie nirgendwo zuordnen konnte. Sie schreckte auf, schaute auf, aber als sie schaute, war nichts da und alles still. Im Dunkeln zu liegen, Nacht für Nacht, und zu spüren, dass da noch jemand im Raum ist, ist grässlich. Und diese Person rief an und fragte, was sie tun soll. Und ich fand das sehr mutig und sehr weise. Wenn diese Person jetzt dir angerufen hätte, was hättest du ihr gesagt? Du musst jetzt nicht dich melden, aber einfach überlege, was hättest du dieser Person gesagt? Der Text, den wir heute betrachten, gibt Antwort darauf. Und wir werden zuerst den Text betrachten, und dann werde ich natürlich mit Einverständnis dieser Person sagen, was ich dann antwortete. Und diesen Text, ihr habt ihn auch im Flyer, der steht in Kolosser 1, die Verse 12 bis 13. Und er beginnt mit Gott, dem Vater. Da heißt es, freut euch und dankt ihm, dem Vater. Jeder von uns hat einen Vater. Aber jetzt, je nachdem, wie wir diesen Vater, den eigenen Vater erlebten, sind natürlich auch unsere Gefühle, wenn wir an das Wort Vater denken. Einige erlebten ihren Vater als bedrohlich. Da war viel Angst dabei. Es gibt Leute, die erleben ihren Vater zwar als anwesend, aber doch irgendwie als abwesend. Andere wieder erleben ihren Vater total cool, also irgendwie eine tolle Gemeinschaft. Da steigt eine Freude auf, wenn man an seinen Vater denkt. Andere, da war der Vater gar nie da. Je nachdem, wie wir jetzt unseren irdischen Vater erlebten, stehen wir natürlich in Gefahr, das automatisch auf Gott, den Vater, zu übertragen. Und da müssen wir vorsichtig sein. Und ihr habt im Flyer einige Verse mit je einer Eigenschaft. Jetzt könnt ihr die Verse mal anschauen und schauen, überlegen, bezieht sich dieser Vers jetzt auf Gott, den Vater, oder auf Jesus Christus? Ihr müsst jetzt nicht alle lesen, aber ganz gemütlich beginnt mal einige Verse zu lesen und überlegt euch, auf wen bezieht sich jetzt dieser Vers? Gut, was habt ihr beim ersten? Also wir werden jetzt nicht alle durchgehen, keine Angst. Erste bezieht sich auf Gott, den Vater. Und das ist ja schon interessant, dass Gott Vater sich mit einer Mutter vergleicht. Und der Vers, der heißt so, doch Gott antwortet, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen, bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse es niemals. Dieser Text wurde in Hebräisch geschrieben und im Hebräischen ist das Wort Barmherzigkeit dasselbe wie Gebärmutter. Also das, der Ort der Welt, der eigentlich am geborgensten ist. Und mein Vater, bei Gott dem Vater, ist der geborgenste Ort der Welt. Er hat so eine Liebe, wie eben eine Mutter zu ihrem Säugling. Und wenn du jetzt an Gott Vater denkst, hast du auch so dieses warme Gefühl, diese Geborgenheit, dieses Angenommensein, zieht es dich dahin? Wenn nicht, dann kennst du den Vater nicht. Dann kennst du Gott, den Vater nicht. Und nimm dir Zeit, ihn kennenzulernen. Zum Beispiel, indem du diese Verse durchgehst, im Predigtmanuskript habe ich noch mehr, und einfach betest, dass sich Gott, der Vater, dir offenbart. Geh diese Verse durch im offenen Herzen, dass er zu dir redet. Und wenn du danach immer noch irgendwelche Vorbehalte hast, dann kann auch ein Gespräch mit jemandem eine große Hilfe sein, dass du diesen Vater ganz gut kennenlernst. Jetzt heißt es weiter in unserem Vers, wieso wir diesem Vater dankbar sein sollen. Also freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe teilzuhaben, das er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält. Also die Begründung ist, dass er uns fähig gemacht hat zu erben, dass er uns erbberechtigt gemacht hat. Ich nehme an, einige von euch haben schon etwas geerbt. Stell dir vor, deine Eltern sind gestorben und sie haben alles ihren Nachkommen überschrieben. Und jetzt ist der Tag, wo ihr euch trifft, euch Kinder und all die dazugehören. Ihr habt ausgemacht in einem Raum, wo ihr einfach bespricht, wie ihr das euch aufteilt. Und jetzt kommst du in diesen Raum, kommst hinein und du siehst, boah, das sind ja Dutzende Leute, die hast du noch gar nie gesehen. Und die behaupten alle, sie seien Erben und diskutieren schon, was sie da mitnehmen. Zu Recht würdest du sagen, hallo, hallo, mein Freund. Wer seid ihr überhaupt? Seid ihr überhaupt erbberechtigt? Und wenn ja, zeigt das, beweist es. Und so macht auch die Bibel klar, nicht jeder ist erbberechtigt. Und es gibt eine ganz harte Stelle in der Bibel, die Jesus selber sagt, es ist in einem anderen Zusammenhang, aber es zeigt das Prinzip. Da sagt Jesus Folgendes, Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir. Diese Menschen meinten, sie seien erbberechtigt. Sie kommen in den Himmel. Und sie sind vor Jesus und sagt, Jesus sagt, nein, ich habe euch nicht gekannt. Da ist kein Verwandtschaftsverhältnis. Der nächste Vers in unserem Text zeigt, was dann dazu nötig war, um in dieses Verhältnis zu kommen. Da heißt es, Denn er hat uns aus seiner Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also Paulus schreibt den Kolosser, ihr seid erbberechtigt. Und ihr seid es, weil ihr versetzt wurdet in ein anderes Reich. Und diese Reiche sind hier dargestellt auf der Bühne. Hier das Reich der Finsternis, das Reich Satans. Und hier ist das Reich des Lichts symbolisiert, das Reich Jesu. Und es ist abgetrennt durch eine Türe. Wir von unserer Gemeinde hat schon so eine Türe. Die Rosi Gerstl hat das zu Hause. Die ist wahrscheinlich noch original aus Pauluszeiten. Auf jeden Fall stellte sie die zur Verfügung und Markus und Raimund basteln das zusammen und Karin Fröde machte die Deko. Und dargestellt ist mit dieser Türe die Trennung zwischen diesen beiden Reichen. Was man nicht gut darstellen kann, die Reiche sind nicht ebenbürtig. Das heißt, dieses Reich der Finsternis ist keine Konkurrenz zu Gottes Reich. Aber da kommen wir in der nächsten Predigt drauf. Jetzt heißt es, schreibt Paulus den Kolossern, ihr seid erbberechtigt, weil ihr von einem Reich in das andere Reich versetzt wurdet. Wer von euch wurde schon mal versetzt bei der Arbeit? Irgendwie von einer Abteilung in der Firma zu einer anderen. Gibt es da Leute? Ja, viele. Das heißt, wenn jemand versetzt wird, dann hat dieser ehemalige Chef kein Anrecht mehr. Das heißt, du verlässt diese Abteilung und all die Pflichten, die du da hattest, auch all die Privilegien, verlässt du und du kommst in eine neue Abteilung. Der alte Chef oder ehemalige Chef, der existiert schon noch. Aber er hat dir nichts mehr zu sagen. Er hat keinen Anspruch mehr auf dich. Jetzt gilt es, auf den neuen Chef zu hören. Er ist jetzt für dich zuständig. Und die Privilegien der neuen Arbeitsstelle gelten für dich. Und das Wort wird hier benutzt. Wir wurden versetzt. Das alte Reich hat keinen Anspruch mehr. Die Macht, die Gewalt, die Herrschaft Satans hat null Recht mehr auf eine Person, die hier ist. Jetzt gelten die Gesetze hier und wir sind dem verpflichtet. Und wir haben auch diese Privilegien. Und da ist eben eines der Privilegien, dass wir erben werden. Was ist jetzt aber mit diesem Erbe gemeint? Was denkt ihr hier in diesem Vers, Vers 12? Was ist damit gemeint mit diesem Erbe? Wer hat eine Idee? Ja, Gotteskindschaft. Jawohl. Sehr gut. Gibt es andere? Anteil an seiner Herrlichkeit, genau, super. Also beim Erbe geht es nicht um Belohnung. Die Bibel sagt, dass wir, je nachdem wie wir leben, belohnt werden. Dass wir Kronen empfangen oder einfach, dass wir belohnt werden. Da gibt es verschiedene Belohnungen für verschiedene Dinge. Aber hier ist von Erbe die Rede. Eine Belohnung bekommen wir für etwas, was wir tun. Erben tun wir wegen einer Beziehung. Und wie er genau sagte, das Erbe, was das ist, wird genauso erklärt. Und schon im Alten Testament, das ist ja erstaunlich, schon im Alten Testament wird erklärt, was das Erbe ist. Zum Beispiel David, er sagt, mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Also nicht mein Erbe ist irgendwie eine Belohnung und Juwelen und so weiter, sondern der Herr selbst. David wusste, wenn ich sterbe, ich werde in so enger Gemeinschaft sein mit dem Vater, das ist mein Erbe, da sind wir eins, ganz eins. Für Asaf war das ein riesiger Trost in Zeiten, wo es ihm schlecht ging. Er sagt, bin ich auch krank und völlig geschwächt, bleibt Gott der Trost meines Herzens. Er gehört mir für immer und ewig. Das ist mir so eine Hilfe zu wissen, das ist fix. Ich werde erben, und zwar diese ganz enge Gemeinschaft, dass ich mal ganz beim Vater sein werde und wir so eins sind. Vielleicht noch ein drittes Beispiel. In den Klageliedern, da war die Situation ganz schlimm. Es war Krieg, es war riesige Not. Und Salomo kann sagen, mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum harre ich auf ihn. In dieser schwierigen, es waren so wirre Zeiten, da wussten die Leute, die erbberechtigt waren, hey, das ist mein Halt, das ist meine Hoffnung, auf das kann ich mich verlassen. Und so sagt Paulus den Leuten in Kolosser, hey, ihr seid versetzt vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Und ihr seid Erben. Und was für die Leute damals galt, gilt auch für uns. Dieses Beispiel von dieser Person, die anrief, weil es spuckt zu Hause. Ich sagte ihr, du brauchst kein Befreiungsgebet. Du bist frei, weil ich wusste, diese Person ist im Reich des Lichts, sie ist gläubig. Und ich sagte, du brauchst gar nichts mehr. Ich muss auch nicht kommen und das Ganze frei beten. Nein, du bist frei, du bist im Reich des Lichts. Aber rechne damit, nimm das in Anspruch, ganz bewusst. Der Teufel hat keine Macht. Das steht in diesem Vers, er hat keine Macht. Es ist gebrochen, wir sind nicht mehr dem alten Chef untertan. Und er hat keinen Machtanspruch mehr auf uns. Und es hat gewirkt. Nicht im Sinne, dass alles verschwand, aber die Angst hat die Macht verloren. Und diese Person schrieb, nachts fühle ich mich seit diesen Erfahrungen nicht mehr so wohl wie davor, aber ich kann wieder allein schlafen, ohne Herzklopfen und habe nach wie vor den Eindruck, dass der Raum von Jesus gesäubert ist. Einige denken, ja, wenn es einem passiert, dass einem Kind Gottes, dass so etwas passiert, dann hat die Person sich ja irgendwie Sünde reingelassen. Und es kann sein, dass wir auch, wenn wir hier im Reich sind, die Tür öffnen und irgendetwas reinlassen, was wir nicht sollen. Aber es muss nicht. Es muss nicht das der Grund sein. Weil Gott sagt, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Weshalb brüllt ein Löwe? Ist doch interessant. Der brüllt, um die Leute, um die Tiere einzuschüchtern, die Leute vielleicht auch, aber um die anderen Tiere einzuschüchtern. Ich habe gelesen, dass man das Brüllen fast 5 Kilometer weit hört. Das heißt, der brüllt und er schüchtert alle in Kilometer weit um sich ein und sagt, hier bin ich der Chef, hier geht's nach mir. Und das heißt, wenn jetzt der Löwe brüllt von diesem Reich der Finsternis, ist klar, dann höre ich das hier auch noch im Reich des Lichts. Aber er hat kein Anrecht mehr auf mich. Ich höre sein Brüllen, aber ein Anrecht hat er nicht. Einige Zeit lang erwachte ich, es war so ein Riesendruck da, wie ein Zentnerstein auf mir und so beklemmt, so nicht frei, nicht fröhlich. Und ich sagte zu Doris, irgendwie, Stört mich das? Ich will mit einer Erlösungsfreude aufwachen, nicht mit so einem, boah, so einem Druck. Und ich bat sie einfach auch dafür zu beten. Das war letzte Woche, also vorletzte Woche. Und diese Woche, es war wie umgekehrt. Ich erwachte und die allermeisten Vormittag, ich erwachte und zack, es war diese Freude da, diese Freiheit, diese Befreiung. Es war eine Freude und so konnte ich in den Tag. Das heißt, der Löwe brüllt immer wieder, aber lassen wir uns nicht einschüchtern. Leider hat sich bei uns Evangelikalen eine Irrlehre so eingeschlichen, die immer noch da ist, nämlich, dass wenn man auch hier ist im Reich des Lichts, aber wenn die Vorfahren irgendwelche ganz schlimmen Dinge getan haben, Okkultismus betrieben und so weiter, dass das so wie ein Fluch auf uns ist, auch wenn wir hier sind. Und diese Lehre, die war schon im Alten Testament da, aber schon im Alten Testament wird sie ganz klar widerlegt. Aber irgendwie hat sie sich gehalten bis heute, dass Menschen denken, ja, es kann sein, dass mich irgendetwas noch festhält. Aber das ist nicht der Fall. Wie wir es in diesem Vers lesen, wir sind befreit von der Macht Satans. Und befreit ist befreit. Natürlich, wenn die Eltern oder Vorfahren irgendwie ganz schlechte Vorbilder waren oder Dinge gemacht haben, die wirklich zum Nachteil waren, dann hat das auch mit uns zu tun. Das heißt, dann werden wir auch vielleicht schlecht geprägt und so weiter, haben Folgen zu tragen, aber nicht im Sinn, dass irgendein Fluch da wäre oder ein unsichtbarer Faden, wo Satan das Recht hat, uns zu ziehen. Das gibt's nicht. Wer das sich etwas genauer auseinandersetzen will, ich habe eine alte Predigt von Jürg Wüterich aufgegraben und habe einige Kopien auf dem Welcome Desk getan. Er hat das schön fein säuberlich nach Jürgscher Art super ausgearbeitet. Also wer sich da beschäftigen will mit diesem Thema, kann am Welcome Desk eine Predigt nehmen. Die wichtigste Frage ist, in welchem Reich bist du? Bist du im Reich der Finsternis im Herrschaftsbereich von Satan? Du kannst ein voll gutes Leben haben, das ist nicht so, dass da alles düster ist und alles schief geht. Du kannst voll Erfolg haben und trotzdem im Reich der Finsternis sein. Oder bist du im Reich des Lichts? Das ist die wichtigste Frage, die es überhaupt gibt. Und wenn du nicht sicher bist, ob du im Reich des Lichtes bist, wenn du hier bist, also wenn du noch nie bewusst ins Reich des Lichts gekommen bist, wenn du nicht sicher bist, wenn du dieses Verwandtschaftsverhältnis, dieses Beziehungsverhältnis zu Gott nicht hast, dann ist da eine Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür zum Vater. Es ist Jesus da. Und durch ihn können wir in dieses andere Reich kommen. Und Jesus klopft an die Tür von der hinteren Seite. Er macht nicht auf, weil er will niemanden zu etwas zwingen. Aber er klopft. Er klopft an deine Herzenstür. Und wenn du möchtest, kannst du die Tür öffnen. Nur du kannst die Tür öffnen. Da gibt es keine Klinke. Aber du kannst die Tür öffnen, deine Herzenstür. Und du kannst Jesus deine Sünden bekennen. Und du kannst hindurch in dieses Reich des Lichts. Du wirst Erbe. Erbe, weil du eine Beziehung beginnt, ein Verwandtschaftsverhältnis mit Gott, weil wir Gottes Kinder werden und sind, wenn wir hier sind, das in alle Ewigkeit halten wird. Und du wirst heute die Gelegenheit haben, nach dem Gottesdienst einfach, wenn du willst, diesen Schritt zu tun. Auch wenn du hier oder wenn du vielleicht schon hier stehst im Reich des Lichts, aber doch irgendwie spürst, da gibt es etwas, was ich einfach keinen Sieg habe. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit einer jungen Person, die sagte, ich bin so gefesselt, der Teufel hält mich so fest, ich will anders leben, aber ich kann nicht. Ich bin fest in seinen Griffen. Und wenn du das bist oder in einem Bereich, du hast vielleicht alles im Griff, aber ein Bereich, wo du einfach keinen Sieg hast, kannst du nach dem Gottesdienst auch nach vorne kommen. Und du kannst auch zu mir hier auf die Bühne kommen und ich werde einiges erklären, ob jetzt du das erste Mal durch die Tür willst oder eben irgendwo keinen Sieg hast. Ich werde das nochmals etwas erklären. Und dann, wenn du willst, kannst du durch die Tür gehen als Symbol, ich will in dieses Reich oder ich will den Sieg, den es in diesem Reich gibt, wirklich in Anspruch nehmen. Und ich werde dann auch erklären, was der grüne Stuhl hier soll. Also wir werden jetzt ein Lied singen, das das Ganze total gut zusammenfasst, den Inhalt dieser Predigt. Vater des Lichts. Und nachher wird nur noch Doris kurz abschließen den Gottesdienst. Und wer möchte, kann auf die Bühne kommen zu mir. Ich werde nochmals etwas erklären und dann... Wer möchte, kann durch die Tür hindurchgehen. Singen wir diese Zusammenfassung der Predigt, Vater des Lichts.